Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Heute geht es um ein Thema, das ganz viele in der Branche umtreibt, nämlich das Thema Krankenhausreform. Die Krankenhausreform, KHAG, ist aktuell durch den Bundesrat im November 2025 verabschiedet worden und heute schreiben wir das Jahr 2026, genauer gesagt den 8. Januar. Und zu diesem Thema habe ich zwei Gäste eingeladen. Aber kurz vorweg, worum wird es gehen? Es gibt maßgebliche Veränderungen für die Krankenhäuser. Dies betrifft zum einen das zukünftige Leistungsportfolio der Krankenhäuser, nämlich durch die Einführung von Leistungsgruppen in der Krankenhausplanung, und zum anderen die Krankenhausfinanzierung. Denn das KHVVG sieht vor, bei der Betriebskostenfinanzierung ergänzend ein Vorhaltebudget einzuführen. Daher stehen Krankenhäuser in diesem Zusammenhang bei ihrer Wirtschaftsplanung vor der Herausforderung, diese Aspekte einzuschätzen, zu quantifizieren und die Auswirkungen der Gesetzesänderungen in ihre Wirtschaftsplanung zu überführen. Zu diesem Thema habe ich mir zwei Experten eingeladen, die viel besser darüber Bescheid wissen als ich. Ich begrüße in meinem Podcast in diesem Jahr einmal Jan Heinzen. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du da bist. Und du hast einen Kollegen mitgebracht, Andreas de Faber. Andreas, auch dir ein herzliches Willkommen. Zu Anfang würde ich euch bitten, stellt euch doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne einmal vor.
Ja, vielen Dank, Daniela. Auch danke für deine Einladung. Auch guten Tag und hallo an alle Zuhörende. Ich möchte ganz kurz unser Team vorstellen, halte mich aber kurz, um schnell auch ins Thema einzusteigen. Die gesamte Sozialgestaltung als Beratung für das Sozial- und Gesundheitswesen brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Wir als Team Gesundheitswirtschaft, wie der Name schon verrät, haben den Branchenschwerpunkt in der Gesundheitswirtschaft. Zu unseren Kundinnen und Kunden gehören Krankenhäuser, Reha-Kliniken, größere medizinische Versorgungszentren, aber auch Landkreise und Kommunen, die sich mit ihrer Gesundheitsversorgung in der eigenen Region auseinandersetzen. Und darüber hinaus auch noch Banken, Investoren, die mit Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft interagieren. Neben den Kunden, was bieten wir für Leistungen an? Also neben der klassischen Beratung von wirtschaftlichen Fragestellungen, Businessplan, Plausibilisierung und Erstellung, befassen wir uns auch intensiv mit der Marktanalytik. Wir machen die Erfahrung, dass gerade bei der Planungsplausibilisierung die Auseinandersetzung mit dem Markt und Wettbewerb ganz wesentlich ist, um verstehen zu können, wie und ob sich die Annahmen auch aus den gegebenen Planungen so in dem Markt und so in dem Wettbewerb auch realisieren lassen. Das so in der Zusammenfassung, was machen wir, wer sind unsere Kundinnen und Kunden? Ich selber bin Teamleiter der Gesundheitswirtschaft seit 15 Jahren im Gesundheitswesen, war vorher bei verschiedenen Beratungen, aber auch selber in einem Krankenhaus aktiv. Mitgebracht habe ich noch den Kollegen Andreas de Faber. Vielleicht, Andreas, magst du noch ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin auch Berater im Team Gesundheitswirtschaft der Sozialgestaltung und ich habe einen gesundheitsökonomischen Hintergrund. Bin mittlerweile seit über 10 Jahren im Gesundheitswesen tätig, davon auch mitunter in der Unternehmensberatung sowie auch in leitenden Positionen von Krankenhäusern.
Ja, das ist mal so in der Kürze zu uns. Daniel, ich würde direkt jetzt in das Thema einsteigen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, sehr gerne, Jan. Ich habe ja anfangs schon gesagt, du kannst bestimmt einen wesentlich besseren Überblick geben, als ich das getan habe heute.
Ja, wunderbar. Du hast ja auch schon einige Worte in dem Podcast zu dem zentralen Thema gesagt. Vielleicht noch mal ganz kurz einzelne Punkte zum Hintergrund. Also es geht darum, die wesentlichen Effekte aus der Krankenhausreform nochmal aufzugreifen und diese dann in den Kontext der Wirtschaftsplanung von einem Krankenhaus zu setzen. Wir haben im Zuge der Krankenhausreform einmal das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das KHVVG, welches dann im Dezember 2024 verabschiedet wurde. Einzelne Elemente aus diesem Gesetz wurden dann nochmal durch das Krankenhausreformanpassungsgesetz aufgegriffen, welches aktuell als Referentenentwurf vorliegt, aktuell im ersten Durchgang durch den Bundesrat im November 25 auch durchgegangen ist. Und wir rechnen damit, dass das jetzt auch in den nächsten Wochen, Ende Januar, verabschiedet wird. In dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz werden einige Punkte aufgegriffen, die man sicherlich auch im Detail nochmal diskutieren kann. Wir möchten uns aber erstmal auf die zwei wesentlichen Aspekte konzentrieren. Und zwar zum einen das Thema der Einführung von Leistungsgruppen im Rahmen der Krankenhausplanung. Also dass wir weg von einer Krankenhausplanung kommen, bei der nur nach Fachabteilungen oder Betten geplant wird, hin zu konkreten Leistungen. Also was darf ein Krankenhaus zukünftig für Leistungen bzw. Leistungsgruppen erbringen? Das zweite Thema sind dann die Vorhaltebudgets. Viele Zuhörende wissen, dass Krankenhäuser aktuell dual finanziert werden. Das heißt also, ich habe zum einen die Investitionskostenfinanzierung, die über die Bundesländer erfolgt, und zum anderen die Betriebskostenfinanzierung. Und diese Trennung bleibt auch nach wie vor so bestehen. Wir sehen aber, dass sich bei der Betriebskostenfinanzierung einige Veränderungen ergeben. Ziel ist, dass wir das gesamte System entökonomisieren. So ist der Wortlaut, da kommen wir später noch zu. Vorgesehen ist aber dieses Vorhaltebudget aktuell von einer rein fallpauschalen Vergütung hin zu einem Budget, welches unabhängig von den Fallzahlen gezahlt werden soll und dadurch die Häuser etwas mehr Planungssicherheit bekommen werden. Das System ist recht komplex. Ich glaube, da lohnt sich auch der Verweis nochmal auf unseren Blätterwald, in der unsere Kollegin Susanne Lezewski und unser Kollege Markus Sobotke nochmal nähere Informationen zu der Systematik geben. Aber im Wesentlichen vielleicht hier nochmal abgekürzt zu formulieren: Das Pflegebudget bleibt erstmal so nach wie vor bestehen, so wie es auch aktuell der Fall ist. Es gibt kleinere Anpassungen im Gesetz, aber nach wie vor wird eins zu eins werden die Pflegepersonalkosten refinanziert. Dann werden auch nach wie vor Fallpauschalen weiterhin ausgezahlt. Das sind dann die RDRGs. Der dritte Teil ist die Einführung der Vorhaltebudgets. Hierbei ist wichtig zu sagen, dass insgesamt nicht mehr Geld im System sein wird. Also wir haben nicht durch die Einführung des Vorhaltebudgets auf einmal ein zusätzliches Budget, welches den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt wird, sondern wir haben aus den bisherigen Fallpauschalen einen Anteil, der nach wie vor als Fallpauschale vergütet werden, also die RDRGs, und einen Anteil, der Fallzahlen unabhängig gezahlt werden sollen. Das ist dieses Vorhaltebudget. Aufgrund dieser beiden Veränderungen, also Leistungsgruppen und Vorhaltebudget, erleben wir häufig, dass Krankenhäuser bei ihrer Wirtschaftsplanung vor großen Herausforderungen stehen. Gerade diese Veränderungen aus diesen beiden Aspekten in die Planung zu integrieren, zu überführen, ist schon ein recht komplexes Vorhaben. Und wir hören aus der Praxis, dass vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit meist nur das nächste Jahr geplant wird. Also im 25 haben wir die Erfahrung gemacht, dass meist nur 26 und 26 gehen wir stark davon aus, dass jetzt nur das Folgejahr auch wieder geplant wird. Und das macht natürlich eine langfristige Steuerung sehr schwer.
Und warum ist die mittel- oder langfristige Planung so wichtig für die Krankenhäuser, Jan?
Zum einen, das sind mehrere Punkte. Zum einen ist es natürlich wichtig für eine strategische Ausrichtung des jeweiligen Krankenhauses. Also die Wirtschaftsplanung sollte nicht dafür da sein, nur Zahlen einzutippen, sondern sich auch in dem Zuge darüber Gedanken zu machen, wo wollen wir hin, wo soll die Reise des Krankenhauses hingehen, wie platzieren wir uns im Markt, wo stehen wir in den nächsten 5 Jahren, welche Leistungen wollen wir dann auch anbieten. Das heißt also, dass wir im Zuge der Wirtschaftsplanung uns durchaus auch mit strategischen Stoßrichtungen, Ausrichtungen auseinandersetzen sollten und das nicht nur für das nächste Jahr, sondern nach Möglichkeit für die nächsten 3, 4, 5 Jahre. Das zweite ist, dass wir durch eine Wirtschaftsplanung auch durchaus Chancen und auch Risiken erkennen können. Das heißt also, welche Risiken ergeben sich aus dem Wettbewerb, welche Risiken ergeben sich aus dem Markt, wie quantifizieren wir diese? Zusätzlich haben wir so das große Thema des Fachkräftemangels. Und wenn wir uns heute schon mit der Zukunft auseinandersetzen, dann weiß ich auch besser, welche Leute brauche ich überhaupt, um meine entsprechende Leistung anzubieten. Und das Wissen heute, wen brauche ich in Zukunft, ist ganz wichtig, um sich darauf auch vorbereiten zu können und entsprechend frühzeitig das entsprechende Personal zu suchen und dann auch zu finden. Der letzte Punkt ist aus unserer Sicht das Thema der Investitionsentscheidungen. Wenn ich Investitionsentscheidungen treffe, bezieht sich diese meistens auf die nächsten 5, 10, sogar vielleicht 15 Jahre. Wenn ich aber vorher nicht definiert habe, wo meine Strategie ist, erschwert es mir gleichzeitig dann auch, richtige Investitionsentscheidungen treffen zu können, fundiert treffen zu können. Da beziehen wir uns auf Medizintechnik, also Anschaffung neuer Geräte oder aber auch die Erneuerung, Ertüchtigung von Gebäudeinfrastruktur. Und schließlich, das ist auch das, wenn ich was investieren möchte und auch Fremdkapital benötige, auch Finanzierungspartner brauchen. Also die Finanzierungspartner werden sich nur mit engagieren, wenn ich auch entsprechend denen transparent darstellen kann, wo stehe ich denn mit der Investition? Ist das ein sinnvolles Vorgehen?
Und wie gehen die Krankenhäuser aktuell mit der Herausforderung aus eurer Sicht um? Andreas, kannst du da was zu sagen?
Ja, wir sehen, dass aktuell meist nur kurzfristige Planungen für das Folgejahr, teilweise aber auch ergänzt um eine überwiegend pauschal fortgeschriebene Mittelfristplanung erstellt werden. Also insgesamt eine wenig belastbare Planung, vor allen Dingen durch fehlende Mengeneffekte in Erlös und Aufwand in der Mittelfristplanung. Und oft wird auch nach dem Motto weiter so wie bisher geplant. Wir kennen aber auch andere Beispiele, wo Krankenhäuser sich viele Gedanken darüber machen, wo sie zukünftig stehen werden und eine strategische Neuausrichtung planen, zum Beispiel durch Standortzusammenlegungen oder aber auch Überlegungen, welche Leistungen überhaupt noch erbracht werden können bzw. dürfen.
Und welche konkreten Handlungsempfehlungen gibt ihr euren Krankenhauskunden und Kundinnen?
Ja, wir empfehlen in jedem Fall ein schrittweises Vorgehen. Also nochmal zum Verständnis. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal so auf dieses Thema Leistungsgruppen und Vorhaltebudget. Und wir empfehlen tatsächlich von der Chronologie im ersten Schritt, sich darüber Gedanken zu machen, wie sehen meine Leistungen zukünftig aus, auch gerade vor dem Hintergrund der Krankenhausplanung. Und das ist dann unsere Grundlage, wo wir dann im zweiten Schritt aufbauen und dann die Wirtschaftsplanung erstellen. Vielleicht zum einen zu den Leistungsgruppen oder der zukünftigen Leistungsportfolio. Wir haben aktuell den Stand, dass in allen Ländern mit Ausnahme NRW die Zuteilung der Leistungsgruppen noch laufen. Der medizinische Dienst wird im Laufe 26 die Einhaltung der Qualitätskriterien, die pro Leistungsgruppe definiert sind, prüfen. Und anschließend werden dann die Länder die Umsetzung der Leistungsgruppenzuteilung vornehmen und dann im Weiteren auch abschließen. Das heißt, die meisten Krankenhäuser haben ihre Anträge bereits gestellt zu den Leistungsgruppen und haben damit einhergehend auch meistens schon analytisch in ihrem Krankenhaus selber geschaut, welche Qualitätsanforderungen erfülle ich, in welchen Bereichen muss ich gegebenenfalls Kooperationen eingehen oder in welchen Leistungsgruppen erreiche ich diese Qualitätsindikatoren nicht. Das heißt, wir haben im Wesentlichen schon eine ganz gute Grundlage dafür und auch ein Verständnis dafür, was die Zukunft betrifft und in welche Richtung ich mich da orientiere. Wir wissen natürlich, dass im Einzelnen immer große Unsicherheiten noch bestehen bleiben, aber wir bauen jetzt erstmal auf dieser Basis und auf dieser Vorbereitung durch die Häuser auf.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
In dem Zuge sollten wir vielleicht auch nochmal den Blick auf NRW wagen, so als Beispiel, als Blaupause. Nochmal überlegen, was für Lehren und Erkenntnisse haben wir aus dieser Planung geschlossen und gewinnen können. Also zum einen haben wir festgestellt, dass es eine deutliche Konzentration von Leistungen ergeben hat. Also in einzelnen Leistungsbereichen erbringen jetzt zukünftig weniger Standorte die Leistungen. Und wir haben festgestellt, dass größere Standorte in der Tendenz auch mehr Leistungen, also mehr Leistungsgruppen und auch mehr Fallzahlen zugesprochen bekommen haben. Das vielleicht so als eine Erkenntnis. welche großen Abweichungen haben wir festgestellt? Also welche Leistungen sind von Einschneidungen oder auch Nichtgenehmigungen betroffen? Also im Wesentlichen betrifft das die Endoprothetik. Also so 30-40% der Anträge sind nicht genehmigt worden. Das bezieht sich auch auf die Kardiologie. Da sind die Genehmigungszahlen ein bisschen weniger ausgeprägt, aber auch gerade hochspezialisierte Leistungen. Also gerade in Leberkrebs, Speisenröhrenkrebs, dort haben wir festgestellt, dass viele Häuser diese Leistungsgruppen nicht zugeteilt bekommen haben. Wir wissen auch, dass gegen diese Bescheide rechtlich vorgegangen wird. Also das bleibt noch etwas abzuwarten, wie sich das entwickeln wird. Eilanträge wurden zum größten Teil zugunsten des Landes, also des Ministeriums, entschieden. Aber hier wird es sich sicherlich noch einzelne Veränderungen ergeben. Damit haben wir aber schon eine gute Grundlage für die eigene Planung, also für die eigene Leistungsplanung, wenn wir diese Erkenntnisse auch mit übertragen und gerade so diese Bereiche, die von Nichtgenehmigungen betroffen sind, auch diese Erkenntnisse mit in die eigene Leistungsplanung einzubinden. Das zweite Thema ist das Thema der Ambulantisierung, Hybridisierung. Leistungen, die aktuell stationär erbracht werden, sollen zukünftig im ambulanten Setting oder im hybriden Bereich verlagert werden. Für den hybriden Bereich gab es jetzt einen neuen Leistungskatalog mit dem Ziel, circa 1 Million Fälle in den Hybridbereich zu verlagern. Also 1 Million Fälle, das sind so circa 5-6% der gesamten stationären Fallzahl. Und dieser Anteil soll aber auch weiter ausgebaut werden, perspektivisch bis hin zu 2 Millionen Fälle, die dann in den Hybridbereich verlagert werden sollen. Das ist wichtig für die eigene Leistungsplanung in den Hintergrund zu haben. Das andere ist die Ambulantisierung allgemein. Also neben der Hybridverlagerung werden auch noch weitere stationäre Leistungen in den ambulanten Bereich verlagert. Es gibt hier verschiedene Auswertungen, Erkenntnisse, Studien, unter anderem die Vido-Studie, die sogar davon ausgegangen ist, dass mehr als die Hälfte aller stationären Fälle in den ambulanten Bereich verlagert werden können. Ob das jetzt so wirklich zutrifft, sei jetzt mal erstmal dahingestellt. Aber wichtig ist, dass wir bei der Leistungsplanung Effekte aus dieser Verlagerung in den Hybridbereich und der Verlagerung in den ambulanten Bereich mit berücksichtigen und auch ganz klar quantifizieren.
Was wären jetzt die konkreten Schritte für das weitere Vorgehen?
Also der erste Schritt ist sicherlich nochmal diese Grundlage der Leistungsgruppenanträge, also welche Leistungsgruppen habe ich beim Land wirklich beantragt. Auch eine eigene kritische Einschätzung dazu, welche Leistung ich auch zukünftig erbringen möchte. Also nicht nur, welche kann ich erbringen, sondern möchte ich auch erbringen. Hier der Hinweis, auch Mut zu haben, sich von einzelnen Leistungen zu lösen. Wir haben in der Vergangenheit schon auch die Erfahrung gemacht, dass durch den Zug der Analyse der eigenen Leistungen auch erkannt wurde, dass in einzelnen Bereichen Qualitätsindikatoren nicht oder nur schwer erfüllbar sind und dann auch eine aktive Herauslösung dieser Leistung stattgefunden hat. Also die ist noch nicht abgeschlossen, aber strategisch schon sich darauf eingestellt hat, sich von dieser Leistung auch mittelfristig, langfristig auch zu lösen. Wir empfehlen unbedingt auch den Markt, den Wettbewerb nochmal zu analysieren, also zu schauen, was machen Wettbewerber. Da gibt es verschiedene Tools zu simulieren, wie verändert sich die Versorgung, wenn bestimmte Teilnehmer aus der Versorgung herausgelöst werden. Das ist sicherlich eine ganz gute Grundlage für den ersten Schritt. Wir weisen aber auch darauf hin, dass das tatsächlich auch zu vielen Unschärfen führt. Wir erleben gerade aus der Krankenhausplanung in NRW, dass wir in einer Versorgungsregion 2 Häuser haben, Haus A mit etwas weniger, Haus B mit etwas mehr Fällen. Und am Ende hat das Haus A die Leistung trotz geringerer Fallzahlen zugesprochen bekommen. Das heißt also, dieses rein darauf zu analysieren, wer bekommt eine Leistungsgruppe anhand der Fallzahlen, ist sicherlich nicht in jedem Falle ganz ausreichend. Wir wissen aber auch, dass viele Krankenhäuser schon ihren Wettbewerb gut kennen und auch gut einschätzen können, welche Klinik erreicht denn welche Qualitätskriterien. Und auf dieser Basis empfehlen wir auch nochmal, die eigene Region zu analysieren. Also wie entwickeln sich Bevölkerungen, wie entwickeln sich Mobilitäten. Einige Bundesländer haben tatsächlich auch hierzu Prognosemodelle, die auf jeden Fall mit einbezogen werden sollen. Dann haben wir das Ambulantisierungspotenzial, Hybridverlagerung, was ich eben schon mal erläutert habe, was in jedem Fall einzubeziehen ist. Und auf Basis dieser Analysen, also was kann ich erbringen, was möchte ich erbringen, die Marktanalytik, was machen meine Wettbewerber, wie entwickelt sich meine Region, auf dieser Basis auch tatsächlich ganz eng mit den Leistungserbringern zu arbeiten. Das ist für viele Häuser ganz selbstverständlich, den Chef und Oberarzt mit einzubinden. Wir erleben aber immer noch die Beispiele, dass wir bei der Planung eine Gesamthaus-Case-Mix-Punkte übermittelt bekommen, die nicht wirklich im Einzelnen geplant ist, sondern dann fortgeschrieben wird beziehungsweise leicht erhöht wird in Summe, aber nicht ganz deutlich ist, in welchen Bereichen jetzt wirklich was ausgebaut werden sollte. Also ganz klare Empfehlung, auf Basis dieser Analysen mit den Leistungserbringern vor Ort zusammen eine Fachabteilungs- und nach Möglichkeit auch DRG-bezogene Leistungsplanung vorzunehmen. Und am Ende, und das ist das Wichtige, muss kein konkreter Wert stehen und das ist die Wahrheit, sondern wir würden, wenn wir Planungen plausibilisieren beziehungsweise auch selber bei der Erstellung unterstützen, in sogenannten Szenarienbetrachtungen vorgehen. Also zu sagen, ich teile meine Leistungen erstmal in A-Leistungen ein, also das sind die Leistungen, die ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch zugesprochen bekomme, B-Leistungen, bei denen es bestimmtes Risiko einer Zuteilung besteht und C-Leistungen, bei der eine Zuteilung eher unwahrscheinlich ist. Diese ergänzen dann durch die Wettbewerbsbetrachtung und drei Szenarien aufzubauen. Also wo lande ich im Best Case, wo lande ich im Worst Case und wo lande ich mit großer Wahrscheinlichkeit im Real oder dem Basis Case dann. Und das ist sozusagen auch die Grundlage, eine szenarienabhängige Leistungsplanung, die dann auch die Grundlage ist für die Wirtschaftsplanung.
Okay, und wie kann man jetzt vorgehen beim Oberthema Finanzierung?
Ja, wenn wir jetzt auf Basis dessen, was wir bislang gehört haben, nur noch das Oberthema der Finanzierung im Kontext der Krankenhausreform blicken, muss natürlich zunächst einmal festgehalten werden, dass die Einführung der Vorhaltefinanzierung, wie sie geplant ist, das größte Umsteuerungsprojekt der Krankenhausfinanzierung seit Einführung der Fallpauschalen ist. Also auch zukünftig ist, wie von Jan bereits erwähnt, unter dem Schlagwort der dualen Finanzierung grundsätzlich zwischen Investitionskosten und Betriebskostenfinanzierung zu unterscheiden. Die Betriebskostenfinanzierung wird nun reformiert, indem zum Zwecke der geforderten Endökonomisierung eine sogenannte weitgehend garantierte Vergütung, also das Vorhaltebudget, eingeführt wird. Die aktuelle Finanzierung der Betriebskosten geschieht über die ADRG-Fallpauschalen, die unter anderem abhängig sind von den Diagnosen und Prozeduren und andererseits über das Pflegebudget, wo wir die Istkosten des Pflegepersonals am Bett erstattet bekommen. Und derzeit liegen die beiden Bestandteile im Verhältnis von rund 75% bis 80% aus der ADRG-Vergütung gegenüber rund 20-25% aus der Vergütung des Pflegebudgets. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das Leistungsportfolio der Klinik sich gestaltet. Die nun geplante Finanzierung der Betriebskosten sieht vor, dass das Pflegebudget im Wesentlichen in seiner Form bestehen bleibt, also über die Pflegebewertungsrelation unterjährig ausgezahlt wird und nach dem Jahresabschluss ausgeglichen wird, somit also insgesamt fallzahlunabhängig ist. Und sieht außerdem vor, dass die ADRG in seiner Form zerlegt wird in eine residuale DRG, also die RDRG, und das Vorhaltebudget. Das Vorhaltebudget wird fallzahlunabhängig auf Basis der Zuteilung von Leistungsgruppen und Fallzahlen vergütet. Die RDRG verbleibt als dann wirklich fallabhängiger Vergütungsbestandteil. Hierbei wird dann davon ausgegangen, dass rund 60% aus dem Pflegebudget und der Vorhaltevergütung resultieren, sowie ungefähr 40% aus der RDRG. Insgesamt erfolgt diese Neuordnung der Finanzierung für die Übergangsjahre 26 bis 27 aber budgetneutral. Das heißt, das Gesamtvolumen bleibt also gleich und wird eben nur anders verteilt. Die Vorhaltepauschalen sollen dann eben nach einer Konvergenzphase im Jahr 28, 29 schlussendlich im Jahr 2030 auch scharf gestellt werden. Die Angaben zur Verteilung sind dabei jedoch eher eine theoretische Größe, da bei einer Vorhaltevergütung Sachkosten herausgelöst werden. Und zudem unterscheidet sich auch der Pflegepersonaleinsatz zwischen den einzelnen Leistungen teils erheblich, sodass wir perspektivisch eher eine Verteilung des Gesamtbudgets von Krankenhäusern in die Richtung von Pflegebudget von rund 20-25%, RDRG von rund 40-50% und Vorhaltevergütung von rund 30-35% sehen. Was also bedeutet, die Hälfte des Gesamtbudgets resultiert aus einem Pflegebudget und der Vorhaltevergütung und die andere Hälfte resultiert aus der fallabhängigen RDRG. Wichtig wäre jetzt aber eben auch an der Stelle nochmal zu betonen, dass wir auch künftig nicht mehr Geld im System haben und somit bietet die aktuelle Verteilung bis auf Weiteres auch aus unserer Sicht eine gute Grundlage für die Planung. Faktoren wie die landesindividuelle Zuteilung von Krankenhausleistungsgruppen und Fallzahlen können dann aber hingegen wesentliche Auswirkungen auf die Höhe der Vorhaltebudgets nochmal haben, also auf Ebene der einzelnen Krankenhäusern. Da stellt sich dann eben auch die Frage, was kann man nun zum Thema Vorhaltefinanzierung im Kontext der Wirtschaftsplanung letztlich mitnehmen? Und da ist die Reform der Betriebskostenfinanzierung, die tatsächlich einiges verändern wird, aber zu der auch noch nicht alle Sachverhalte eindeutig geklärt sind. Die sich daraus ergebenden Unsicherheiten erschweren eine Wirtschaftsplanung auf Basis einer soliden Leistungsplanung, sodass die Grundlage der Planung also sein sollte, eine Leistungsplanung, das haben wir ja zuvor schon beschrieben, mit einer gleichzeitigen Ermittlung der Anteile von RDRG, also Residual-DRG und Vorhaltebewertungsrelation auf Basis der aktuellen und geplanten Leistungen, um zumindest auch darüber Kenntnis zu erlangen, wie die zukünftige Erlösverteilung aussehen wird. Seit Ende November 2025 stellt das INEK dazu auch den zerlegten Fallpauschalenkatalog für 2026 zur Verfügung.
Wenn ich da noch kurz einhaken kann und darf, also das ist, glaube ich, so dass das Wesentliche, was wir so in den letzten Jahren mitgenommen haben, ist das Thema, dass wir diese Vergütung, der Neustrukturierung der Vergütung auf hin Vorhaltebudget 60% und 40% verbleiben über die Fallpauschalen, den Eindruck gewonnen haben, dass viele Häuser sich dann gesagt haben, na gut, wenn der Großteil der Finanzierung sowieso pauschal finanziert wird, dann kann ich mich ja erstmal getrost zurücklegen. Zum einen, wie Andreas eben schon ausgeführt hat, wird es nicht diese 40-60-Vergütung sein, sondern eher in die Richtung 50-50, also 50% Pflegebudget, was sowieso schon gezahlt wird, inklusive Vorhaltungsbudget und 50% verbleibt auch als Fallpauschal. Das heißt, die Hälfte der Vergütung ist immer noch fallzahlabhängig. Das zum einen. Und das zweite ist das Thema des Geld, mehr Geld im System. Es wird nicht so sein, dass diese Vorhaltevergütung dazu führt, dass wir alle Krankenhäuser mehr Budget zur Verfügung haben, sondern das Budget wird anders verteilt. Und die große Frage ist jetzt, wie verteilt sich das zwischen den Häusern? Und hier ist wiederum ausschlaggebend, wer erbringt welche Fälle anteilmäßig in dem jeweiligen Versorgungsgebiet. Also umso mehr Marktanteile ich in der jeweiligen Leistungsgruppe habe, umso tendenziell höher ist auch mein Anteil, welchen ich bekomme vom Vorhaltebudget. Also so ganz mengenunabhängig ist es nicht.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Danke, Jan, für deine Ergänzung. Was bedeutet das für unsere Wirtschaftsplanung oder die Wirtschaftsplanung der Krankenhäuser? Da sagen wir, sie sollte, und da wir bislang keine besseren oder konkreteren Informationen verfügbar sind, aus unserer übergeordneten Perspektive so lange noch mit der aktuellen Vergütungssystematik basierend auf ADLG erstellt werden, sowie der zumindest informatorischen Verteilung von RDRG und Vorhaltevergütung durchgeführt werden, auch für das Jahr 2030, bis eine konkrete Zuteilung der Vorhaltebudgets stattgefunden hat oder zumindest absehbar ist, um näherungsweise entsprechend eine Planung aufstellen zu können. Für einzelne Krankenhäuser können sich da natürlich Unterschiede ergeben, auch vor dem Hintergrund, was Jan eben sagte, dass wir krankenhausplanerisch da noch nicht den letzten Satz gesprochen haben. Unsere Empfehlung lautet daher, den noch existierenden Unsicherheiten, nicht nur wegen des Vorhaltebudgets, unbedingt durch eine Szenarienbetrachtung zu begegnen. Also eine solide Wirtschaftsplanung benötigt eine szenarienbezogene Leistungsplanung, auf deren Basis Implikationen für Personalausstattung, Materialverbrauch etc. dann zu quantifizieren sind. Und aus der Szenarienbetrachtung lassen sich auch entsprechende Maßnahmen ableiten. Zum Beispiel müssen hohe Leistungsverluste im Worst Case auch zu Managementmaßnahmen führen, beispielsweise in der Personalausstattung.
Ja, vielen Dank. Was sind dann eurer Meinung nach die größten Fehler bei der Planung?
Also grundsätzlich erstmal nicht zu planen oder eben für das nächste Jahr nur zu planen, was durch die Kliniken oft mit zu großer Unsicherheit auch begründet wird. Hier ist so dieses Stichwort, ja, wir können nicht in die Glaskugel schauen oder das wäre der Glaskugelblick. Außerdem ist ein weiter so, also eine Fortschreibung der bestehenden Planung, die Veränderungen in Leistungsgerüst oder Leistungsmenge sowie Ambulantisierungseffekte planerisch nicht berücksichtigt. Oder sollte man vielleicht sogar eher sagen, sogar ignoriert, aus unserer Sicht nicht genügend. Diese Veränderungen der Leistungsmenge müssen sich in den Planungen dann natürlich auch entsprechend in den Aufwandspositionen wiederfinden. Und hier stellen wir eben auch fest, dass Leistungsveränderungen oft beispielsweise ohne eine adäquate Personalanpassung stattfinden, was maßgebliche Effekte auf die Produktivität des Personals hat.
Wenn ich da auch nochmal einhaken darf, Andreas, es geht ja auch darum, dass die Wirtschaftsplanung ein rollierender Prozess ist. Das heißt, alles, was ich heute jetzt für die Zukunft festlege, bedeutet ja nicht, dass die ich in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren in gewisser Weise auch anpassen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt heute Entscheidungen treffe, Ansätze mache für meine Leistungsplanung, Ansätze mache für meine Wirtschaftsplanung und ich erkenne, dass vielleicht gesetzlich oder sich aus dem Markt heraus noch Veränderungen ergibt, ich die entsprechend dann in den folgenden Wirtschaftsplanungszyklen auch entsprechend mit einbeziehe. Das heißt also, ich versuche natürlich schon nach Möglichkeit, trotz der bestehenden Unsicherheit, die wir natürlich auch nicht ganz reduzieren oder abschaffen können, einen Blick nach vorne zu wagen, der selbstverständlich aber auch entsprechend dann auch angepasst wird, der weiteren Entwicklungen, ob es jetzt gesetzlich oder marktbezogen ist.
Ganz genau, das ist natürlich die grundsätzliche Voraussetzung, dass man die Wirtschaftsplanung auch in einem regelhaften Turnus aufstellt und sich regelhaft auch Gedanken darüber macht, welche gesetzlichen Veränderungen Auswirkungen in Zukunft haben und das selbstverständlich dann auch einfließen lässt in die Planung. Ein weiterer Punkt, den wir noch als Fehler in der Planung bewerten würden, beziehungsweise sehen, ist, dass zu wenig Kooperationen mit anderen Krankenhäusern geplant werden, beziehungsweise auch regionale Abstimmungen vielleicht in diesem Kontext ausbleiben oder nicht so stattfinden, wie sie stattfinden sollten, über die Verteilung der angebotenen Leistungen. Denn da die Leistungsgruppenzuteilung den Markt unweigerlich verändern wird, und das ist eben Maßgabe der Krankenhausplanung, die eben zentralisieren möchte, sollten die Krankenhäuser durchaus auch proaktiv handeln. Das zeigen uns eben auch entsprechende Kundenbeispiele.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine Menge Informationen zusammengetragen. Wenn ihr jetzt alles nochmal zusammenfassen würdet, was sind so eure Key Takeaways?
Ja, sicherlich ganz viel Input und man hätte sicherlich auch noch einiges mehr zu den Entwicklungen aus der Krankenhausreform sagen können. Aber vielleicht nochmal das Wesentliche. Das eine Thema ist Leistungsplanung, die wesentliche Grundlage dann für die Wirtschaftsplanung ist. Und hier Basis für die Leistungsplanung empfehlen wir unbedingt, zum einen natürlich eigene Analysen heranzuziehen. Welche Qualitätskriterien erfülle ich? Wo muss ich noch nachjustieren, die eingereichten Anträge beim Land auch nochmal heranzuziehen. Wir machen die Erfahrung, dass auch viele Häuser im engen und kooperativen Austausch mit den Ländern stehen und sehr gut schon abschätzen können, wo habe ich entsprechende Sicherheit bei der Leistungsplanung, wo habe ich entsprechende Risiken. Wir empfehlen zusätzlich nochmal die Marktanalysen auch heranzuziehen. Wie verhalten sich Wettbewerber? Was sind da Leistungsportfolios? Wo gibt es vielleicht auch Verlagerungen von Leistungen, also vom Wettbewerber hin zu meiner eigenen Klinik, beziehungsweise auch andersherum, und Marktentwicklung anzuschauen. Das sind so die wesentlichen Kernpunkte aus der Leistungsplanung. Und aus dieser Grundlage die Wirtschaftsplanung auch zu erstellen. Also keine Planung ist in jedem Fall keine Alternative. Wir müssen uns mit der Zukunft auseinandersetzen. Auch bei großen Unsicherheiten ist eine gute und sorgfältige Planung vor allem auch unabdingbar, um sich frühzeitig auf diese Entwicklung auch einstellen zu können und Maßnahmen zu treffen. Das Thema der Szenarien, das empfehlen wir unbedingt, entsprechende Szenarien aufzubauen, um dann auch zu erkennen, was passiert eigentlich, wenn Szenario A eintritt und wie kann ich geeignet Managementmaßnahmen umsetzen, um darauf zu reagieren. Also ein bisschen die Frage ist, was mache ich eigentlich, wenn Ereignis A eintritt, wie reagiere ich darauf? Also heißt, passe ich mein Personal an, passe ich meine Struktur an? Am Ende muss man dazu sagen, wir hören seit mehreren Jahren eigentlich den Satz von Beratern, Analysten, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist zu handeln. Also es zieht sich so die letzten Jahre so hinweg. Wir sollten in jedem Fall nicht in unüberlegten Aktionismus verfallen und irgendeine Planung aufstellen. Aber die Praxis zeigt schon, dass es sehr sinnvoll ist, sich über Analysen, über die Informationen, die mir vorliegen, über den Markt, über den Wettbewerb, sich sorgfältig auf die Zukunft vorzubereiten und die Weichen entsprechend auch frühzeitig zu stellen.
Ja, vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Andreas, dass ihr uns heute hier Rede und Antwort gestanden habt und klar aufgezeigt habt, wie sich Krankenhäuser zukünftig aufstellen müssen, um den Gesetzesänderungen entgegenzuwirken oder zukunftsfähig aufstellen zu können. Wir werden euch sicherlich dieses Jahr noch das ein oder andere Mal hier im Podcast begrüßen, wenn es Neuerungen zu dem Thema gibt. An der Stelle jetzt erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, Daniela. Tschüss.
Danke sehr. Tschüss.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.